Es gibt so bestimmte Themen in der Bibel, die ziehen sich von Anfang bis Ende durch. Ja, die kommen fast im ersten Buch, im ersten Kapitel vor und die kommen im letzten Buch der Bibel vor, also ganz am Schluss. Und eins dieser Themen ist die Ruhe. Die Ruhe des Herrn heißt es manchmal oder allgemein die Ruhe. Und das ist das Thema, was ich heute aufgreifen möchte. Ruhe, was ist das? Was hat die Bibel zu diesem Thema zu sagen? Und es ist nicht nur in der Bibel ein wichtiges Thema, die Ruhe, sondern auch in unserer Gesellschaft, interessanterweise. Ich habe mal geguckt, was Herr Google sagt. Das ist der, nennt sich Google-Trend, also wie oft das Wort Ruhe in den letzten 20 Jahren gegoogelt wurde. Bei Google, wie oft Menschen Ruhe gesucht haben. Da sieht man, es gibt ungefähr eine Vervierfachung der Suchanfragen über die Jahre ziemlich stetig ansteigend über die Zeit. Also Ruhe ist offenbar etwas, was gesucht wird. Ja, Menschen suchen Ruhe. Und die Bibel, habe ich schon gesagt, hat viel zu diesem Thema Ruhe zu sagen. Und nicht zuletzt hat auch Jesus darüber geredet. Und eine so eine Stelle, wo Jesus über die Ruhe redet, die wollen wir uns jetzt anschauen und gemeinsam lesen. Im Matthäus-Evangelium, 11. Kapitel. Da sagt Jesus oder er ruft, kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Das Erste, was Jesus sagt, ist, kommt zu mir, all ihr Geplagten und Beladenen. Geplagt und beladen, wer ist das? Wen spricht Jesus an? Welche Menschen sind denn diese Geplagten und Beladenen? Ich habe ein Symbolbild für geplagt und beladen und mir überlegt, es gibt so drei Dinge, glaube ich, wo so dieses Geplagtsein und Beladensein im Leben normalerweise vorkommt. Und natürlich ist klar, Jesus redet nicht von dieser Art von Beladensein. Es geht nicht in erster Linie um Bauarbeiter oder Dachdecker, die schwer heben müssen, sondern es geht darum, dass Menschen in ihrem Inneren geplagt und beladen sind. Um diese Menschen geht es. Und ich glaube, für uns relevant sind vor allem eigentlich drei Arten von Plagen oder drei Arten von Beladensein. Und das erste ist die Plage der Zukunft. Ihr kennt vielleicht auch so jemanden in eurem Bekanntenkreis, der ganz viel Nachrichten guckt, ständig. Es gibt Menschen, die sind so sehr am Nachrichten gucken, die wissen schon auch alles. Ja, die sagen dir dann, erzählen dir von irgendwelchen Ereignissen in der Weltgeschichte, was gerade passiert, von irgendwelchen Ortsnamen, da hast du wahrscheinlich noch nie von gehört. Aber die wissen das, die wissen ganz genau, was passiert gerade. Aber was damit einhergeht, ist auch oft eine große Last an Sorgen eigentlich, eine Last an Ängsten. Was bringt denn die Zukunft? Ja, das ist das, was ich die Plage der Zukunft nennen möchte. Also diese Angst vor dem, was kommt als nächstes, was passiert als nächstes, nicht nur in der Welt, sondern auch mit mir persönlich, was kommt jetzt als nächstes? Ich habe das jetzt letzte Woche, kurz hatte ich diesen Moment auch, weil ich habe irgendwie schlecht in meinem Sessel gesessen am Schreibtisch und ich habe nicht so die beste Körperhaltung, muss ich dazu sagen. Habe schlecht gesessen, auf einmal hatte ich so einen Schmerz im Rücken. Dann dachte ich, oh, jetzt geht's los. Jetzt kommt erste Bandscheibenvorfall. Habe ich überlegt, wie alt bin ich? Ist es früh oder spät? Muss ich doch Sport machen? Dann habe ich die ganzen Geschichten im Ohr, die Paul mir immer erzählt, von den Bandscheibenvorfällen, wie das ist. Dann dachte ich, jetzt geht's los. Jetzt passiert's. Und das war so ganz kurzer Moment nur. Der Schmerz war zum Glück gleich wieder weg. Also alles gut. Kann ich weiter schlecht sitzen. Ja, muss ich wirklich mal drauf achten. Aber es war ein kurzer Moment, wo ich dachte, was bringt jetzt die nächste Zukunft? Kann ich jetzt die nächste Woche noch aufstehen ohne Hilfe oder geht das nicht? Habe ich so von Geschichten gehört. Nicht nur von Paul. Also das ist so diese Plage der Zukunft, diese Sorge, was kommt jetzt? Was passiert jetzt als nächstes? Weil wir es ja nicht wissen. Und es kann eben zu so einer Last, zu so einer Bedrückung werden. Und auch an diese Menschen sagt Jesus, kommt zu mir, ihr Beladenen, ihr Geplagten. Eine andere Plage, nicht weniger schlimm, vielleicht manchmal schlimmer, ist die Plage der Vergangenheit. Genau das Entgegengesetzte. Das ist zum einen das, was man selber getan hat. Die Dinge in der Vergangenheit, wo man Fehler gemacht hat. Weil was Paul gesagt hat, hätte ich das früher gewusst. Und im Nachhinein denkst du, hätte ich das früher gewusst, hätte ich anders gehandelt. Aber jetzt ist es so. Und das wirst du nicht mehr los. Die Plage der Vergangenheit. Die Dinge, die man eben immer weiter mitschleppt, weil du die Vergangenheit nicht ungeschehen machen kannst. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, dafür für das Thema recherchiert, und da war die Überschrift: Du musst lernen, mit deiner Schuld zu leben. Weil du sie nicht rückgängig machen kannst. Du kannst nicht ungeschehen machen, was passiert ist. Und das ist ja die eine Seite, und die andere Seite ist das, nicht nur was man selber getan hat, sondern was andere Menschen einem angetan haben. Ja, wenn du als Kind immer wieder zu hören bekommen hast, du kannst das nicht, du taugst nichts. Das ist so eine Plage, so eine Last der Vergangenheit, die Menschen ihr Leben lang mit sich tragen und immer wieder diese Gedanken haben, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Einfach weil sie es so oft gehört haben. Das ist auch eine Plage der Vergangenheit. Das, was man selber getan hat, die Schuld, die man selber hat, die Fehler, die man selber gemacht hat und das, was einem angetan wurde von anderen Menschen. Auch zu diesen Plagen, zu dieser Beladung sagt Jesus, kommt zu mir, ihr Geplagten, kommt zu mir, die ihr beladen seid, die ihr Gepäck tragt, Gepäck vom Leben, was ihr habt. Und das Dritte ist die Plage der Krankheit. Das ist eher was Aktuelles, was in dem Moment, wenn man sehr krank ist und sich damit plagt, chronische Schmerzen hat oder chronische Müdigkeit oder nicht schlafen kann, so die beiden Extreme. Auch das kann zur Plage werden, zur Belastung. Dann ist man beladen, dann fühlt sich das Leben nicht richtig an, dann fühlt sich nicht gut an. Und zu denen allen sagt Jesus, kommt zu mir, all ihr Geplagten und ihr Beladenen. Und warum? Was will er machen? Er sagt, ich will euch Ruhe geben. Man könnte auch übersetzen, ich will euch Erfrischung geben. Was jetzt in dem Moment vielleicht auch nicht schlecht wäre, eine Erfrischung. Ich trinke jetzt nicht, das wäre gemein. Aber Jesus sagt, er will uns Ruhe geben. Er sagt, kommt zu mir, ihr Beladenen, kommt zu mir, die ihr Lasten tragt. Ich will euch Ruhe geben. Echte Ruhe. Das heißt natürlich zuerst einmal, dass er diese Lasten abnehmen möchte. Jemand, der Lasten trägt, der braucht einen anderen, der mit anpackt, der die Lasten abnimmt. Das heißt, Jesus möchte die Zerbrüche der Vergangenheit aufarbeiten. Er möchte heilen, heißt es zuerst. Wo Beziehungen kaputt gegangen sind, wo Menschen aneinander sich versündigt haben, wo sie Schuld aneinander haben, da möchte er Heilung bringen, da möchte er Beziehungen wiederherstellen. Er möchte beibringen zu vergeben, dass Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind, man anderen vergeben kann und auch sich selbst vergeben kann. Das ist zuerst diese Ruhe, die er geben möchte. Eine Ruhe, dass das, was war, wieder gut wird und dass die Angst vor der Zukunft nicht dazukommt. Aber es geht noch mehr als das. Es gibt noch eine tiefere Ruhe, die Jesus geben möchte. Es ist nicht nur die Ruhe von diesen Plagen, sondern er möchte eine Ruhe für die Seele geben. Eine Ruhe, die auch dann dir inneren Frieden schenkt, obwohl du krank bist. Obwohl Dinge in der Vergangenheit waren, obwohl du Angst vor der Zukunft hast. Also eine Ruhe, die durchträgt durch diese Dinge hindurch, obwohl manche Sachen nicht wieder in Ordnung kommen und vielleicht niemals in Ordnung kommen, sagt Jesus trotzdem, ich möchte euch eine echte Ruhe geben. Diesen Mann habt ihr vielleicht mal gesehen auf Gemälden, das ist Augustinus, auch genannt Augustin von Hippo. Der hat so um 350 rum, 360, ein bisschen später um 400 rum gelebt. Und er war ein Philosoph und ein Schriftsteller, Theologe aus der Zeit christlicher. Und der hatte genau das Problem, der hat es genau erlebt. Der ist in einem reichen Elternhaus aufgewachsen, damals im Römischen Reich, und hatte eine sehr gute Bildung, ist im Luxus aufgewachsen wirklich. Der hatte eigentlich alles, was man brauchte. Der hat irgendwann eine Frau gefunden, die er toll fand. Der war eigentlich versorgt, aber der hatte immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwie hat er immer eine Unruhe, irgendwas hat er gemerkt, mir fehlt irgendetwas im Leben. Irgendetwas ist nicht in Ordnung, obwohl ich alles habe. Also er hatte nicht diese Plage der Zukunft, nicht die Plage der Vergangenheit, war auch nicht krank, war noch ein junger Mann. Ihm ging es gut, aber irgendwie trotzdem hat ihm noch etwas gefehlt. Und bis er genau diese Erfahrung eben gemacht hat, dass ihm Gott begegnet ist auf eine Weise und er wirklich dort Frieden gefunden hat, wirklich Ruhe gefunden hat und dann gemerkt hat, jetzt weiß ich, was mir vorher gefehlt hat. Das war eigentlich dieses persönliche Erleben, das persönliche Begegnen von Gott. Und er schreibt dann später in seinem Leben, als er so drüber nachdenkt, da schreibt er ein Abendgebet. Und in diesem Abendgebet, da kommt dieser eine Satz vor, sehr bekannt, habe ich nicht aufgeschrieben, das kommt später. Da kommt dieser eine Satz von ihm vor, da schreibt er, Herr, Gott, du hast uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Er sagt, weil wir einen Schöpfer haben, werden wir niemals Ruhe finden, wenn wir nicht zu ihm gehen. Bei ihm finden wir Ruhe, sonst nirgends. Das ist die Erfahrung, die er gemacht hat und die viele seitdem gemacht haben. Die Frage ist, wie kommen wir dahin? Wenn das so ist, dass wir nur Ruhe finden bei Gott, wie kommen wir zu ihm hin? Wie kommen wir hoch zu Gott? Wie ist das möglich? Und die Antwort ist natürlich, es ist gar nicht möglich. Wir kommen nicht hoch zu Gott, sondern er kommt runter zu uns. Und das haben wir letzte Woche, hatten wir das in der Predigt von Philippus schon gelesen, aber ich möchte es nochmal lesen, weil diese Stelle einfach so schön ist. Philipperbrief, wo genau das steht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, also Jesus, hielt nicht wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es Preis und nahm auf sich das Dasein eines Dieners, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Wir können gar nicht zu Gott hoch, sondern er kommt zu uns herab. Gott wurde klein, damit wir diese Ruhe bei ihm finden. Damit es möglich ist, ist er Mensch geworden und gehorsam bis zum Kreuz gewesen, bis zum Sterben. Aber Jesus redet noch weiter. Er sagt nicht nur, kommt zu mir, die ihr beladen seid, die ihr geplagt seid, ich will euch Ruhe geben, sondern er gibt noch eine Anweisung, wie das geschieht, wie diese Ruhe kommt. Nämlich, da sagt er Folgendes, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanft und von Herzen demütig. Das Bild vom Joch kennt ihr ja, was man Viehtieren auflegt zum Pflügen. Und zwar damals war das ein bekannter Ausdruck, Joch von etwas. Also man hat zum Beispiel gesagt, das Joch der Tora. Das hieß die Lehre der Tora, sich daran zu halten, was die Tora sagt. Oder das Joch des Reiches Gottes. Das heißt, das zu tun für das Reich Gottes, was gut ist. Also wenn Jesus dieses Bild gebraucht, sagt, mein Joch nehmt auf euch, dann ist das haben die Menschen damals verstanden. Das heißt, tut das, was ich euch sage. Nichts anderes. Also Jesus sagt, um an diese Ruhe zu kommen, nehmt mein Joch, tut, was ich euch sage und lernt von mir. Also zum ersten einmal hört, was er sagt, tut das und folgt seinem Beispiel. Lernt von mir heißt, tut so, wie er es tut. Das Problem ist jetzt sind wir doch wieder am Anfang, oder? Erst hieß es, ich will euch Ruhe geben und jetzt müssen wir doch wieder Sachen machen. Also auf die Beladenen kommt noch ein Joch obendrauf. Das Joch der Religion jetzt, das Joch vom Gesetz. Also jetzt müssen wir noch was tun, um Frieden zu bekommen, um Ruhe zu bekommen. Wie passt das zusammen? Wie kann es einerseits sein, dass er sagt, ich will euch Ruhe geben, aber andererseits gibt er uns doch jetzt wieder ein Gesetz dazu, was wir erfüllen müssen. Nämlich, dass wir tun müssen, was er sagt und seinem Beispiel folgen. Es gibt an einer anderen Stelle in der Bibel, da wird dieses Thema nochmal aufgegriffen. Im Johannesbrief. Denn das Erste, was Jesus sagt, ist ja nicht, nehmt mein Joch auf euch. Das Allererste, was er gesagt hat, ist, kommt. Im Johannesbrief, da schreibt Johannes Folgendes. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen, ist nicht schwer. Genau was Jesus gesagt hat. Befolgt meine Gebote, die sind leicht, mein Joch ist leicht. Warum ist das so? Warum behauptet Johannes das? Warum behauptet Jesus das? Und Johannes führt das weiter aus. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Dieser Sieg ist unser Glaube. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt durch den Glauben. Was Jesus sagt, ist, als erstes kommt. Als erstes kommt zu mir, damit ihr neu geboren werdet. Jesus will uns verändern in sein Bild. Es geht nicht darum, dass wir dieses Joch praktisch mit Kraft auf uns nehmen und versuchen, uns krampfhaft irgendwie an das zu halten, was Jesus gesagt hat, und dabei scheitern. Es geht darum, dass wir als erstes zu Jesus kommen und er uns verändert. Er durch seinen Heiligen Geist uns verändert, damit sein Joch leicht ist. Weil sonst dieses Joch wirklich nur wieder eine Last der Religion ist. Zu der Plage der Vergangenheit und der Plage der Zukunft und der Krankheit kommt dann noch ein Joch der Religion obendrauf und dann wird es noch schwerer. Und die sich sowieso kaum tragen können, die brechen dann vollends zusammen. Aber es ist nicht, was Jesus möchte. Er sagt als erstes, komm zu mir. Und Johannes sagt, darin ist der Sieg, der die Welt überwindet. Darin ist der Sieg über das ganze Böse, über das ganze Schlechte, ist, dass wir zu Jesus kommen und von ihm verändert werden. Und wissen, durch unseren Glauben sind wir gerettet. Nicht unseres, was wir erarbeiten, sondern das, was er uns schenkt. In der Begegnung mit Jesus, da werden wir verändert, dass wir erkennen, dass es nicht darum geht. Dass wir erkennen, wir haben einen gnädigen Gott. Wir haben Gott, der uns vergibt, die Plage der Vergangenheit, uns die Angst vor der Zukunft nimmt und auch in Krankheit uns beisteht. Das Erste aber ist, womit es anfängt, ist, zu Jesus zu kommen. Selber zu erfahren, dass er da ist. Selber zu erfahren, dass er uns beisteht in diesen Dingen. Das ist nicht eine Theologie, sondern so ein Gedankengebäude irgendwie. Ich muss das jetzt fest einfach so annehmen, dass es so ist, sondern das ist eine Erfahrung, die wir machen, eine Erfahrung, wir kommen zu Jesus, was das heißt, sage ich gleich, wir kommen zu ihm und er verändert uns. Er schenkt uns diese neue Geburt, von der Johannes redet, eine Veränderung des Menschen und darin finden wir diese Ruhe. Nur darin, in der Begegnung mit Jesus Christus. Noch ein Bild von einem Menschen, das ist David Livingstone. Haben viele von euch sicher schon von gehört. Der war Missionar in Afrika. Ein Forscher, hat dort viel von dem Inneren, dem Inland von Afrika das erste Mal auf Karten aufgezeichnet, weil es zu dem Zeitpunkt äußerst unerforscht war, das Gebiet. Und erst über Jahrzehnte ist er eben durch Afrika gereist und hat die Gegend kartografiert und hat aber auch den Menschen diese gute Nachricht von Jesus gebracht. Und er hat für die damaligen Verhältnisse, war es natürlich sehr schwierig, in solche Gebiete überhaupt vorzustoßen. Konnte ja keiner Englisch damals. Und er hat wirklich große Strapazen auf sich genommen in diesem ganzen Weg. Und immer wieder auch, selbst wenn er mal dann zurück nach England musste, ist er immer wieder nach Afrika aufgebrochen, hat immer wieder diesen Weg auf sich genommen. Und später haben ihn Menschen gefragt, wie er das konnte. Wie hat er es geschafft, sein Leben lang so sehr zu schuften? So sehr immer wieder diese Strapazen auf sich zu nehmen. Und er sagt Folgendes dazu. Er schreibt, ich für meinen Teil habe niemals aufgehört, mich zu freuen, dass Gott mich zu so einem Dienst berufen hat. Menschen reden über meine Aufopferung, weil ich einen so großen Teil meines Lebens in Afrika verbracht habe. Es ist, das sei nachdrücklich gesagt, kein Opfer, sondern ein Privileg. Angst, Krankheit, Leid oder Gefahr, damals und heute und auch der Verzicht auf die gewohnten Bequemlichkeiten und Vorzüge des Lebens lassen uns vielleicht stutzen und unseren Geist wanken und unsere Seele verzagen. Aber das soll nur ein kurzer Moment sein. Denn all das ist nichts verglichen mit der Herrlichkeit, die in uns und für uns sichtbar werden soll. Ich habe nie ein Opfer gebracht. Wenn ihr gut aufgepasst habt, er sagt nicht, das war gar kein Problem. Er sagt nicht, das war total einfach. Er schreibt von Gefahren, von Ängsten, von Nöten. Wir wissen auch, dass er eine lange Zeit hungern musste in Afrika, weil es einfach kein Essen dort gab. Er sagt nicht, dass ihm das leicht gefallen ist. Was er sagt ist, die Frage ist, was ist auf der anderen Seite der Waagschale? Ist da was, wofür es sich lohnt, diese Opfer zu bringen? Deswegen sagt er, ich habe nie ein Opfer gebracht. Nicht, weil er nicht wirklich, natürlich hat er Opfer gebracht. Aber im Vergleich mit dem, was er erhalten wird, mit der Herrlichkeit, die in Christus, die in uns durch Christus offenbart werden soll, verglichen mit dieser Herrlichkeit, sagt er, ist das alles nichts gewesen. Verglichen mit dieser Herrlichkeit kann er sagen, ich habe nie ein Opfer gebracht. Da hat er Ruhe gefunden, weil er erkannt hat, es gibt was Größeres. Es gibt etwas, was so viel größer ist, dass all die Strapazen, all das Leid, das ist nichts dagegen. Und es beginnt alles mit diesem Kommt. Weil er eine Begegnung mit diesem Jesus hatte, weil er sich mal auf den Weg gemacht hat zu Jesus. Deswegen kann er das sagen. Das ist eine Veränderung im Herzen, das ist Veränderung des Menschen. Das ist nicht, was er hat. Livingston hat nicht so lange die Bibel gelesen, bis er irgendwann durchgedreht ist oder so, sondern er hat eine Veränderung erfahren, so wie Augustinus, so wie Paulus, so wie viele Menschen, eine Veränderung in sich erfahren, dass er gemerkt hat, da ist ein Jesus, da gibt es eine Herrlichkeit, da gibt es was Gutes für mich. Und es beginnt damit, dass wir zu ihm gehen. Was heißt das? Das heißt zuerst ein einfaches Gebet. Das beginnt mit dem einfachen Satz zu Jesus: Ich habe Plagen der Vergangenheit, ich habe Plagen der Zukunft. Aber Jesus, ich glaube, nur bei dir gibt es Ruhe. Hilf mir. So kommen wir zu Jesus. Ist so einfach, ist das, weil er ja schon zu uns gekommen ist. Er ist ja hier, er ist auch hier heute. Und ich glaube, dass er auch hier heute Menschen befreien möchte von diesen Plagen der Vergangenheit, den Plagen der Zukunft und Krankheit. Ich glaube, dass er hier ist, um genau heute auch Menschen zu begegnen und diese Lasten zu nehmen, weil er das gesagt hat. Er hat gesagt, ich will euch diese Lasten nehmen. Dafür ist er in die Welt gekommen, um uns Lasten zu nehmen. Nicht, um uns noch mehr zu beladen, sondern um uns leichter zu machen. Und vielleicht, ob man das erste Mal betet oder immer wieder, ich glaube, heute auch ist der Moment, wo wir das nochmal tun wollen. Mal zu beten, Jesus, ich will zu dir kommen. Das kann erstmal jeder für sich machen. Einfach beten, Jesus, ich bin hier, was auch immer du hast, was auch immer das diese wo du sagst, das ist die Last, die ich trage in meinem Leben. Jesus, nimm mir diese Last. Ich will loswerden davon. Und er ist heute hier, um uns diese Lasten zu nehmen. Lobpreisteam, kommt ihr nach vorne. Es gibt eine echte Ruhe in Jesus. Die gibt es wirklich. Ich habe das erlebt, so wie Livingston und Paulus das erlebt haben. Aber es beginnt eben mit diesem zu Jesus kommen. Es beginnt mit diesem einfachen Schritt, sagen, Jesus, schenk mir das. Weißt du, was Geschenktes ist? Es ist nichts Erarbeitetes. Wenn du versuchst, dir das zu arbeiten, wird es nur schlimmer. Dann haust du zu deinen Lasten noch eine Last obendrauf. Es beginnt mit dem einfachen, ich komme zu Jesus.